to go. Tödliche Geschichten für unterwegs und zwischendurch. Von Olaf Fritsche. Tod eines Dichters. Klammer auf, oder einer Dichterin. Klammer zu.
Eine einzelne Laterne beleuchtete die Auffahrt zum Eingangsportal.
Und da wollen Sie wirklich hin?
Fragte der Taxifahrer. In seiner Miene spiegelte sich die Besorgnis eines Mannes wider, der schon manches erlebt und noch mehr gehört hat.
Selbstverständlich, guter Mann.
Die alte Dame schaute aus dem Fenster zu ihrer Rechten. Der Anblick stellte ihre Entschlossenheit auf eine harte Probe. Das Gemäuer düster zu nennen, wäre mehr als eine Beschönigung. Als Engländerin war sie eine gewisse glorifizierte Baufälligkeit gewohnt, doch hier hob der böige Wind beharrlich Ziegel vom Dach und wirbelte sie in bunter Mischung mit dem Herbstlaub über den bröckligen Beton der Treppe mit ihrem maroden Geländer. Die Dame verstaute das Strickzeug in ihrer geräumigen Handtasche.
»Denken Sie dran, uns morgen früh um 9 Uhr hier abzuholen«,
erinnerte sie den Fahrer beim Aussteigen.
»Bitte nicht vergessen.«
»Keine Sorge, Gnädigste, ich werde da sein. Hoffentlich sind Sie es dann auch.«
Die Tropfen des einsetzenden Regens blitzten im Licht der Autoscheinwerfer auf, als er den Wagen die Auffahrt hinunter zurück auf die Straße lenkte.
»Dann wollen wir mal«,
sagte die Dame. Der Kies knirschte unter ihren Schritten und zwei der Stufen verloren weitere Stücke ihres ohnehin schon mageren Profils. Doch sie bewältigte tapfer den kurzen Weg zum Eingangsportal und zog kräftig an der rostigen Klingelschnur. Ein Läuten, das schmerzhaft an das Schaben eines rostigen Pfeilbeils erinnerte, kündigte im Haus ihre Anwesenheit an. Wohl eine halbe Minute musste sie warten, dann öffnete sich die hohe Tür mit einem angemessen dissonanten Quietschton. Die Dame sah sich einer neuen Barriere gegenüber, dieses Mal einer aus tiefdunklem Stoff. Als sie an der Mauer emporblickte, gewahrte sie, dass es sich um den Brustkorb eines Mannes von außergewöhnlicher Größe in einem schwarzen Frack handelte.
»Sie wünschen?« fragte er mit einer Bassstimme, die in den Eingeweiden der alten Dame vibrierte.
Unwillkürlich fasste sie ihre Handtasche fester.
»Ich bin Lady Agatha«,
sagte sie mit aller Resolutheit, derer sie habhaft werden konnte.
»Und dies ist mein Bibliothekar.«
Sie wies auf die Leere zu ihrer Rechten.
»Ich habe eine Einladung zum Dinner.«
»Sehr wohl, my lady.«
Der hünenhafte Butler trat einen Schritt zur Seite.
»Wenn Sie und Ihr unsichtbarer Freund näher treten mögen.«
Die Handtasche, wie ein Schild vor der Brust erhoben, betrat Lady Agatha die Eingangshalle. Es war ein großer Raum mit hoher Decke und dunkel getäfelten Wänden. Nach links und rechts gingen Korridore ab und gegenüber der Eingangstür befand sich eine breite, mit rotem Samtteppich ausgeschlagene Treppe.
»Wenn ich Ihnen den Mantel abnehmen darf, my lady.«
Der Butler bückte sich, um Lady Agatha aus ihrem Paletot zu helfen, wodurch sie einen Blick auf sein Gesicht werfen konnte, über dessen linke Wange sich eine lange, gezackte Narbe zog.
»Woher haben Sie die Narbe?«
fragte sie aus einem Impuls heraus.
»Ich hatte mal eine Katze.«
»Und warum tragen Sie einen Helm?«
»Die Villa ist etwas älteren Baujahrs. In der Küche und im Gesindezimmer fällt gelegentlich ein wenig Putz von der Decke.«
Er hängte sich den Mantel über den Unterarm und richtete sich wieder auf.
»Wenn Sie mir nun in den Speisesaal folgen mögen, der Gastgeber und die anderen Gäste warten bereits.«
Hoch erhobenen Hauptes drehte er sich dem rechten Korridor zu und ging gemessenen Schrittes voraus, wobei Lady Agatha bemerkte, dass er leicht hinkte. Vermutlich ebenfalls eine Folge der Katzenhaltung.
»Ah, die bezaubernde Lady Agatha!«
Ich erhob mich und ging mit freudig geöffneten Armen auf die schrullige Alte zu.
»Und Ihren unsichtbaren Bibliothekar haben Sie natürlich auch mitgebracht.«
Ich ergriff die mir dargebotene Hand und deutete einen Kuss auf deren Rücken an. Der penetrante Geruch von Mottenkugeln und zu viel Jasminparfum stieg mir in die Nase.
»Wie schön, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Darf ich Sie mit den anderen Gästen bekannt machen?«
Ich fasste sie an der Schulter und schob sie einen Schritt nach vorne, damit sie die Anwesenden besser sehen konnte.
Der Herr dort in Schwarz-Weiß ist Edgar. Vielleicht kennen Sie sich. Er ist ebenfalls Brite und auf einer Insel begegnet man sich doch gelegentlich, oder?
Edgar tat es mir nach und begrüßte Lady Agatha mit einem Handkuss.
Sir Arthur haben Sie bestimmt schon getroffen. Er wohnt mit seinem Arzt in London in einer kleinen Seitenstraße, deren Name mir gerade entfallen ist.
»Ich sehe, Sie sind ein Coldplay-Fan«,
sagte Sir Arthur.
»Auf Ihrer Bluse befindet sich ein einzelner Faden von einer Strickwolle, die es ausschließlich bei Blood and Vivers gibt und deren Farbe der dominanten Tönung des Albums Parachutes entspricht.«
Beschämt wie ein junges Mädchen, das beim Kiffen unter der Bettdecke erwischt wurde, senkte Lady Agatha den Blick.
»Nun mal nicht so schüchtern«,
tönte der Mann neben Sir Arthur. Er hatte als einziger seinen Mantel an, einen ausgebeulten Trenchcoat, dessen Seitentasche offensichtlich von einer Flasche ausgebeult wurde.
»Raymond ist mein Name. Und was der Knilch hier gesagt hat, wäre doch ein Blind mit Hörgerät aufgefallen.«
»Mr. Raymond ist aus den Staaten«,
raunte ich Lady Agatha zur Erklärung für sein Verhalten zu.
»Auch Mr. Dan kommt aus Amerika. Er ist Spezialist für Symbolik.«
»Das ganze Haus ist voller Symbole.«
Mr. Dan blickte hektisch im Raum umher.
»Mindestens 3 verschiedene Geheimbünde und 7 obskure Orden haben hier ihre Zeichen hinterlassen. Sehen Sie zum Beispiel dort diese Raute?«
»Ja, danke, Dan. Später vielleicht.«
Unterbrach ich ihn, womit ich mir ein halbes Dutzend dankbare Blicke verdiente.
»Schließlich ist da noch Mr. Simon, wieder ein Brite.«
»Ich gebe Ihnen nicht die Hand«,
sagte Simon und zog zur Bekräftigung seine Finger eng an den eigenen Körper.
»Menschen sind voll ekliger Krankheitserreger. Sie sollten mal auf einer Bodyfarm ansehen, was da alles auf uns kriecht und fleucht und uns zersetzt, wenn wir endlich tot sind.«
Simon hat panische Angst vor Krankheiten, seit er ein Praktikum auf seinem Gelände gemacht hat, wo Forscher Leichen offen liegen lassen, um den Verwesungsprozess zu untersuchen.
»Bakterien, Viren, Protisten, überall«,
rief Simon aus.
»Und welche Symbolik von einem Totenschädel ausgeht«,
setzte Dan an.
»Schon klar, ich habe auch Hunger.«
Raymond nahm verstohlen einen Schluck aus seiner Flasche.
»Waren wir nicht zum Essen eingeladen?«
»Selbstverständlich, meine lieben Freunde.«
Ich klatschte in die Hände.
»Wenn ich euch dann zu Tisch bitten darf?«
Es gab ein kleines Durcheinander, als sich jeder einen Platz an der langen Tafel suchte. Nur Simon hielt sich von dem Gedränge fern, um sich nicht bei jemanden anzustecken. Erst als alle anderen saßen, nahm er am Ende des Tisches Platz, darauf bedacht, einen Stuhl zwischen sich und Lady Agatha freizulassen, den sie für ihren unsichtbaren Bibliothekar reserviert hatte. Dan holte Luft für einen Vortrag über die geheime Bedeutung der Prägungen in den Gabeln und Messern, doch ich kam ihm zuvor.
»Lady und Gentlemen, liebe Gäste«,
ich hob mein Glas für eine kleine Ankündigung. 6 Augenpaare, 7, wenn man den Bibliothekar mitzählte, richteten sich erwartungsvoll auf mich.
»Ich habe Sie zu diesem Dinner eingeladen, weil Sie alle zu den Koryphäen der Spannungsliteratur zählen. Ihre Krimis und Thriller belegen regelmäßig die obersten Plätze der Bestsellerlisten und verstopfen damit für nachrückende Autoren wie mich jegliche Aufstiegschancen. Dabei leisten sie im Grunde nichts Besonderes. Sie denken sich möglichst abstrus verwickelte Geschichten aus, verwirren die Leser mit einer Unmenge unwichtiger Informationen und überrumpeln sie am Ende mit einer an den Haaren herbeigezogenen Auflösung, die nicht einmal einer oberflächlichen logischen Überprüfung standhält. Vergessen Sie bitte nicht die hektischen Verfolgungsjagden und die Überinterpretation belangloser Symbole«,
warf Dan ein.
»Eine kleine Schießerei zwischendurch kommt auch nicht schlecht«,
ergänzte Raymond.
»Und möglichst ekelhaft zugerichtete Leichen«,
fügte Simon an, wobei er sich eine Serviette vor dem Mund hielt.
»Ich sehe, Sie sind sich dessen durchaus bewusst«,
ergriff ich wieder das Wort.
»Es ist immer das gleiche Schema.«
»Ich verwahre mich gegen diese Unterstellung«,
Sir Arthur schüttelte abwehrend den Kopf.
Es gibt durchaus Abwechslung. In manchen Fällen stammt der Dreck unter der Sohle des Täters aus Southampton und in anderen aus East End.
Aber nur, weil Sie als Autorin ihn so geschrieben haben. Sie haben alles vom ersten bis zum letzten Wort geplant.
Bis zur Verfilmung,
betonte Edgar.
Ich bin der festen Überzeugung, dass keiner von Ihnen auch nur im Mindesten fähig wäre, einen Mord aufzuklären, wenn er nicht selbst erfunden hat.
Entrüstetes Gemurmel unterbrach mich. Sogar Simon ließ seine Serviette sinken und Remy nutzte den Aufruhr für einen weiteren, spärlich verheimlichten Schluck. Ich hob beschwörend die Hände, doch die Empörung ebbte erst ab, als der Butler sich mit der Suppenkelle gegen den Helm schlug.
»Ich vernehme Ihrem Aufruhr, dass Sie anderer Meinung sind«,
nahm ich den Faden wieder auf.
»Dann will ich Ihnen diese Nacht Gelegenheit geben, den Beweis anzutreten. Bis zum kommenden Morgen wird einer der Anwesenden eines gewaltsamen Todes sterben, umgebracht von jemandem, der hier am Tisch sitzt.«
»Das ist doch auch ein alter Hut«,
beschwerte sich Lady Agatha.
»Von sowas träumen zweitklassige Autoren, wenn sie gar keine eigenen Ideen haben.«
»Vergessen wir nicht, dass Mord schon immer das Symbol für die gewaltsame Enthüllung des Todes war«,
warf Dan ein, doch es hörte niemand auf ihn.
»Der Butler«,
rief Sir Arthur aus.
»Er ist der Mörder. An seinem Handgelenk trägt er ein Tattoo mit dem Motiv der Haftanstalt von Little Sussex.«
»Sir, ich wurde wegen guter Führung frühzeitig auf Bewährung entlassen«,
verteidigte sich der Butler.
»Ich versichere Ihnen, er wird niemanden umbringen«,
stellte ich sicherheitshalber klar.
»Einer von uns wird der Mörder sein. Nur dieses Mal nicht einfach in der Fantasie, sondern in der grausigen Wirklichkeit. Und ebenso wird einer von uns sein Opfer sein.«
»Na, dann mache ich mir keine Sorgen.«
Edgar lehnte sich bequem auf seinem Stuhl zurück.
»Ich bin sowieso schon seit Jahren tot. Mir kann nicht mehr viel passieren.«
»Auch mein Bibliothekar und ich leben schon lange nicht mehr«,
pflichtete Lady Agatha ihm bei, und Sir Arthur nickte zustimmend, während Raymond versehentlich die Flasche hob, zum Zeichen, dass er ebenfalls vor Unzeiten das Zeitliche gesegnet hatte.
»Soll das heißen, nur Simon und ich sind noch am Leben?«,
fragte Dan besorgt.
»Das ist kein gutes Zeichen, fürchte ich.«
»Keine Sorge«,
beruhigte ich die beiden, nachdem der Butler mit einem erneuten Helmgong den kleinen Aufruhr zur Raison gebracht hatte.
»Für dieses Experiment sind reale Tode vorübergehend aufgehoben. Jeder von uns ist für die Dauer der Nacht wieder sterblich.«
»Da bin ich aber beruhigt.«
Simons Gesicht hatte beinahe die Blässe des ganzen schwarz-weiß gehaltenen Edgars angenommen, der über die Ankündigung geradezu erfreut wirkte.
»Na, wunderbar«,
er hob sein Glas.
»Ein wenig Blut würde zumindest ein bisschen Farbe in mein Dasein bringen.«
»Ich vermute, Sie sind ein Opfer der verspäteten Erfindung des Farbfilms?«
erkundigte sich Lady Agatha mitfühlend, und Edgar prostete zur Bestätigung in ihre Richtung.
»Wenn das geklärt ist«,
polterte Raymond,
»können wir dann endlich mit dem Essen anfangen? Ich habe Kohldampf wie ein Matrose bei schwerer See.«
Mit dem Vorschlag einverstanden, klatschte ich ein zweites Mal in die Hände, woraufhin mein Butler entschwand und kurz darauf eine kleine Schar Küchenpersonal mit abgedeckten Speiseplatten in den Salon führte. Die Dienerschaft stellte vor jedem Gast einen Teller auf den Tisch und hob die silbernen Deckel ab.
»Oh mein Gott!«
Lady Agatha stieß einen schrillen Schreckensschrei aus. Ihre gewalteten Augen waren fest auf den Teller von Dan gerichtet, auf dem anstelle der gedämpften Nierenpastete, die alle anderen bekommen hatten, eine kleine Stoffpuppe mit seinen Gesichtszügen lag. Ihr Kopf, Bauch und Unterleib waren mit mehreren Nadeln gespickt.
»Eine Voodoo-Puppe«,
stellte Sir Arthur mit gelassener Miene fest.
»Angefertigt nach Kundenwünschen von Belzebub und Söhne in Downing World. Wie man an den verwendeten Kunstwerk erkennt, das nur auf Jamaika hergestellt wird.«
»Tja, Kumpel«,
Raymond schlug Dan bedauernd auf den Rücken,
»sieht ganz so aus, als hättest du die Fahrkarte ins Jenseits gelöst.«
denn schlug die Hände vor dem Mund. Zu unserer aller Verwunderung war er jedoch keineswegs übermannt von Entsetzen, sondern hatte Tränen der Rührung in den Augen.
»Nein, wie herrlich«, lachte er. »So ein schönes Püppchen habe ich mir schon immer für meine Sammlung gewünscht, und wie fein es gearbeitet ist.«
Er nahm die Voodoo-Puppe von seinem Teller und bewunderte sie von allen Seiten. Verspielt zupfte er an den Nadeln, die die Augen durchbohrten.
»Aber Mr. Dan«,
fragte Lady Agatha zaghaft nach,
»sind solcherlei Puppen nicht ein Symbol dafür, dass die nachgebildete Person verflucht ist und ihr großes Unglück zustößt?«
»Pappalapapp«,
wies Dan sie zurecht.
»Alles reine Aberglaube. So ein Püppchen hat gar nichts zu bedeuten. Sie dürfen nicht jedes Klinkerlitzchen überbewerten.«
»Darf ich das Klinkerlitzchen mal sehen?«
Simon streckte seine Hand aus und Dan reichte ihm die Puppe. Als Simon zugriff, zog er jedoch seine Finger hastig zurück. Ein Blutstropfen fiel auf die blütenweiße Tischdecke.
»Au!«
rief Simon erschrocken.
»Sie hat mich gestochen.«
»Wenn ich einmal...«
Sir Arthur griff das herabgefallene Püppchen mit seiner Serviette. Er zog eine der Nadeln heraus und schnüffelte an deren Spitze.
»Eindeutig. Leichengift. Von einem Toten aus Osteuropa, der vor mindestens 3 Monaten gestorben ist, und zwar bei einem Autounfall in einer verkehrsberuhigten Straße.«
»Und nun macht sein verrotteter Körper dem guten Simon den Chaos.«
Raymond schnitt sich ein Bissen von seiner Nierenpastete ab und steckte es sich genüsslich in den Mund.
»Wie schrecklich, am Tod eines anderen zu sterben.«
Lady Agatha tupfte sich die Augenwinkel.
»Immerhin war die Puppe mit dem Gift ja für Mr. Dan bestimmt, und nun ist Mr. Simon ihr Opfer.«
»Na, da irren Sie sich glücklicherweise.«
Simon nahm Sir Arthur die Nadeln ab und piekte sich damit mehrfach in den eigenen Unterarm.
»Für Dan oder jeden anderen von Ihnen wäre dieses Leichengift mit Sicherheit tödlich gewesen. Doch ich habe mich vor meinem Studienaufenthalt auf der Body Farm dagegen immunisiert. Mir kann das Gift nichts anhaben.«
»Da sehen Sie, wozu wir fähig sind«,
wandte sich Edgar triumphierend an mich.
»Nicht nur, dass wir den Mord mit Leichtigkeit aufgeklärt hätten, wir haben ihn sogar verhindert. Und ich würde sagen, Sie sind gescheitert mit Ihrem Experiment, wie alle Bösewichte.«
Ich lächelte nachsichtig.
»Freuen Sie sich besser nicht zu früh, meine Freunde. Die Nacht ist noch lang und es kann viel passieren, bis der Morgen graut.«
Kaum hatte ich den Satz ausgesprochen, grollte draußen ein heftiger Donner und im Salon flackerte das Licht und erlosch. Einen Moment herrschte absolute Stille. Dann erhob sich ein kurzer Tumult und Lady Agatha ließ einen weiteren Schrei hören, bevor erneut eine drückende Friedhofsruhe das Kommando übernahm. Mir war bis in das innerste Mark bewusst, dass soeben jemand ermordet worden war und eine Leiche über den Tisch gebeugt liegen würde, sobald das Licht anginge. Als es wenige Sekunden darauf endlich wieder hell wurde, suchten meine Augen jedoch vergeblich nach einem Toten. Niemand besudelte die Tafel mit seinem Blut. Keine Lady Agatha, kein Edgar, kein Dan, kein Simon, kein Sir Arthur und kein Raymond. Absolut niemand. Denn außer mir saß niemand mehr am Tisch. Abgesehen vom Butler, der gerade vom Wechseln der Sicherung zurückkehrte, war auch niemand mit mir im Raum.
»Wo sind Sie alle hin?«,
fragte ich verdutzt.
»Nun, my Lord«,
der Butler räusperte sich.
»Einige der Gäste sind mir in der Eingangshalle begegnet. Mr. Simon fragte mich nach der Hausapotheke. Das Leichengift mache ihm zwar nichts aus, doch er fürchte, der Hersteller der Voodoo-Puppe könnte Hepatitis gehabt haben, und er wollte sich eine nachträgliche Impfung verabreichen. Mr. Dan hat das Erlöschen des Lichts für ein Symbol gehalten, das die innersten Mächte der NSA ihn aufgespürt haben, und hält sich unter dem Sofa im Kaminzimmer versteckt. Mr. Raymond ist unterwegs in die Küche, um sich eine neue Flasche Bourbon zu organisieren, wie er sich auszudrücken beliebte, und Mr. Edgar versucht, Sir Arthur davon abzubringen, in der Dunkelheit mit einem Schmetterlingsnetz auf die Jagd nach Lichterfeen zu gehen.
Er hat ein Schmetterlingsnetz dabei?
Kein ernsthafter Okkultist geht ohne faltbares Schmetterlingsnetz aus dem Haus, beliebt er anzumerken, My Lord.
Sir Arthur ist Okkultist?
Oh ja, My Lord, einer der eifrigsten. Er lässt keine Gelegenheit aus, sich mit Vorträgen über Feen oder Geister lächerlich zu machen.
Die sind doch alle zu heiß geduscht worden.
Ich knallte dröhnend mein Besteck auf den Tisch.
Und das will die Krönung der kriminalistischen Literatur sein? Was ist mit Lady Agatha? Spielt die Bridge ohne Karten mit ihrem imaginären Bibliothekar?
Bedauere, My Lord. Über den Verbleib von Lady Agatha ist mir nichts bekannt.
Entnervt sprang ich auf. Den Verlauf des Abends hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Für jeden dieser erfolgreichen Schreiberlinge hatte ich mir eine maßgeschneiderte, tödliche Falle ausgedacht, um sie einer nach dem anderen auf gar schreckliche Weise ins Jenseits zu befördern. Wo blieb denn meine wahnsinnige Befriedigung, wenn sie sich erst gegenseitig die Mordinstrumente aus den Händen rissen und sich nun im ganzen Haus verteilten?
»Wir müssen die Bande wieder zusammentrommeln«,
sagte ich und klopfte dem Butler auf den Helm. In der Eingangshalle kam uns Raymond entgegen, im Schlepptau eine gewaltige Alkoholfahne.
»Der Kanari ist tot«,
verkündete er.
»Bitte, wer?«
»Der Kanarienvogel«,
er wies mit einer Hand, in welcher er eine halbgeleerte Flasche billigen Bourbon hielt, auf dem Korridor, der Richtung Küchentrakt führte.
»Ich habe aus Versehen die falsche Tür erwischt und bin in einer Besenkammer gelandet, in der ein Vogelkäfig mit einem Kanarienvogel stand. Als ich wieder raus wollte, stellte ich fest, dass die Tür plötzlich verschlossen war wie Fort Knox an Halloween, und durch ein Ventil an der Decke strömten giftige Gase ein. Die haben den armen Flattermax wohl den Garaus gemacht, denn eine Minute später kippte er von der Stange und rührte sich nicht mehr.«
»Und Ihnen ist nichts passiert?«
»Junger Freund, ich lebe in L.A. in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Ich bin ganz andere Abgase gewöhnt.«
»Ihre Hausapotheke ist hoffnungslos veraltet.«
Von der Seite stieß Simon zu uns. Sein Arm steckte in einem dicken Verband.
»Die Vakzine gegen Staub und Pocken sind mehrere Jahre alt.«
»Aber die Pocken sind doch ausgerottet«,
wandte ich ein.
»Ja, unter den Lebenden.«
Simon hob mahnend den Zeigefinger des verbandfreien Arms.
»Aber ich arbeite mit den Toten, und die leiden bis heute an Pest und Cholera.«
»Cholera gab es im Kongo ständig.« Edgar erschien im Eingangsportal. Mir wurde allmählich schwindelig. So schnell traten meine verlorenen Opferschäfchen wieder auf.
»Und Malaria, wegen der vielen Sümpfe. Ist das ständig so feucht wie heute Nacht hier draußen?«
Er streckte mir seine geschlossene Faust entgegen und öffnete sie langsam einen Spalt.
»Sehen Sie mal, ich habe einen Frosch gefangen. Ich überlege, ob ich ihm eine Maske basteln soll.«
»Sie waren Frösche fangen? Ich dachte, Sie würden zur Ava folgen.«
»Bin ich auch. Aber dann hat er so ein tiefes Knurren aus den Schuppen vernommen, wie von einem riesigen Geisterhund. Da ist er hin. Ich mach mir aber nicht viel aus Hunden, bin eher der Froschtyp.«
»Sie haben ihn alleine?«
Ich eilte sofort nach draußen auf den Schuppen zu, gefolgt von meiner Entourage.
»Hoffentlich ist das Tollwut-Vakzin noch aktuell«,
hörte ich Simon sagen, während ich in unheilvoller Vorahnung das Schuppentor aufschob. Der Anblick, der sich uns bot, ließ Simon angewidert den Blick abwenden und Raymond einen langen Schluck nehmen. Auch ich schluckte, aber trocken. Auf dem Boden des Schuppens, zwischen Aufsitzrasenmäher und Düngersäcken, lag Sir Arthur auf dem Rücken, die Arme nach oben gereckt, wo ein gewaltiger Hund mit phosphorizierendem Fell thronte und ihm schwanzwedelnd das Gesicht ableckte.
»Wie ekelhaft unhygienisch«,
stieß Simon hervor.
»Ach, das ist doch nur der alte Basky«,
lachte Sir Arthur.
»Wusste ich doch gleich, als ich sein Knurren gehört habe. Diesen Dialekt haben nur Mischlinge aus Dogge und Bluthund, die ihr Leben lang im Dartmoor Wasser getrunken haben. Basky und ich, wir hatten dort einmal beruflich miteinander zu tun.«
»Aber ist er nicht gefährlich?«,
fragte ich, denn das hatte mir der Verkäufer hoch und heilig versprochen.
»Doch nicht in einer Nacht wie dieser, wenn die Elfen den Mond anheulen.«
Ich schaute meinen Butler an, der wissend die Augenbrauen nach oben zog.
»Fehlen also nur noch der bekloppte Symbolfritz und die schrullige Tante«,
fasste Raymond den Zwischenstand zusammen. Wir fanden Dan dort, wo mein Butler ihn zuletzt gesehen hatte, unter dem Sofa im Kaminzimmer, vertieft in das Muster des Perserteppichs, aus dem er meinte, herauslesen zu können, wo Jesus die Bundeslade versteckt hatte. Woraufhin Raymond ihm mit ein wenig sanfter Gewalt etwas aus seiner Flasche einflößte. Von Lady Agatha fehlte jedoch weiterhin jede Spur. Sir Arthur schlug vor, die Feen zu befragen, doch die Mehrheit stimmte für Edgars Plan, sich zu trennen und in Zweiergrüppchen die Villa abzusuchen. Ein Vorgehen, das mir überreichlich Gelegenheiten beschert hätte, meine Opfer der Reihe nach zu erledigen, wenn mir nicht allmählich die tödlichen Fallen ausgegangen wären. Wenigstens bei Lady Agatha war ich aber noch guten Mutes, und so steuerten mein Butler und ich schnurstracks dem Trakt mit den Schlafgemächern in obersten Stock an. Hier fanden wir die Lady tatsächlich im tiefsten Schlummer in just dem Bett vor, das ich für sie vorgesehen hatte, und auf dessen Nachttischlein ein Döslein mit Schlaftabletten stand. Jede einzelne davon feinsäuberlich getränkt in hochkonzentrierte Arsenatlösung. Eine klassische Mordmethode also, und eine, die bei englischen Damen, die doch angeblich chronisch unter Schlaflosigkeit leiden sollten, unfehlbar zum Erfolg hätte führen sollen. Wenn sie denn wenigstens eine davon zu sich genommen hätte. Doch das Döslein war unangetastet. Der Bösewicht zu sein, gestaltete sich in der Realität weitaus schwieriger, als die Theorie am Schreibtisch einem vorgaukelt, stellte ich zum wiederholten Male fest. Nachdem wir die anderen wieder zusammengerufen hatten, beschloss die Gruppe einstimmig, ebenfalls ihre Betten aufzusuchen. Mir blieb damit noch eine letzte Chance, und ich versprach ihnen, meinen Butler vor dem Einschlafen mit einem Betthupferl vorbeizuschicken.
»Natürlich absolut zuckerfrei«, versicherte ich, die Augen fest auf Edgar gerichtet, wohl wissend, dass er als Diabetiker bei einer spätabendlichen Nascherei mehr riskierte als ein wenig Karies.
Sodann eilte ich in die Küche, schickte das dort anwesende Personal hinaus, setzte, um der gruseligen Stimmung willen, mit Backpulver, Zitronensaft und Lebensmittelfarbe ein paar bunt schäumende Wässerchen auf und zog eine gesättigte Glukoselösung in eine Spritze. Neben mir, auf der Anrichte, warteten die fertigen Pralines, die der Koch vorbereitet hatte. Es gab ein knacksendes Geräusch und einen Augenblick später wurde mir schwarz vor Augen. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, erblickte ich zuerst das narbige Gesicht meines Butlers, der sich besorgt über mich beugte und mir die Stirn mit einem feuchten Lappen betupfte.
»Endlich, wenn ich das so sagen darf, mein Lord«, sagte er so. Langsam begann ich mir, ernsthafte Sorgen zu machen.
Ruckartig setzte ich mich auf. Putz rieselte aus meinen Haaren und ein Ziegelstein fiel mir von der Brust. Offensichtlich stammte er von der Küchendecke direkt über mir, wo jetzt ein klaffendes Loch seinen Platz eingenommen hatte. Viel erschreckender war jedoch, dass die Küche in gleißendes Licht getaucht war, das durch die Fenster hereinschien.
»Die Gäste«, stieß ich hervor.
»Reisen gerade ab«, antwortete mein Butler.
Im Nu war ich auf den Beinen. Den leichten Schwindel ignorierend, rannte ich reichlich un-My-Lord-mäßig den Korridor entlang zum Eingangsportal. Meine Opfer, keines von ihnen war tot, wenn sie das Grundstück ungeschoren verließen. Die Wette! Ich kam ein paar Sekunden zu spät. Als ich atemlos die Tür erreichte, konnte ich lediglich noch sehen, wie sich eine Kolonne von Taxen vor dem Haus in den Berufsverkehr einfädelte.
»Alles verloren! Keine Leiche!«
stöhnte ich und lehnte resignierend den Kopf gegen den Türrahmen.
»Nun, das stimmt nicht zur Gänze«, widersprach mein Butler in ziemlich unziemlicher Weise. »Eine Leiche hat es anscheinend doch gegeben.«
Mit einem kleinen Funken Hoffnung sah ich ihn an.
Wen denn? Fragte ich. Wer ist tot?
Wenn Mylord mich so direkt fragen, Mylord haben ein Messer im Rücken.
Ich? Im Rücken? Seit wann das?
Seit gestern Abend beim Dinner, nachdem das Licht ausgegangen ist.
Und das hat mir keiner gesagt?
Mylord beliebte nicht, danach zu fragen.
Ich bin also schon seit gestern Abend tot?
Ich fürchte, dem ist so, Mylord.
Einer dieser Schreiberlinge hat tatsächlich das Chaos während des Stromausfalls genutzt und mich abgestochen und hat nicht einmal den Anstand besessen, mich über meinen Tod zu informieren?
Entrüstet hob ich die Faust, um damit den fliehenden Mördern zu drohen, ließ sie jedoch in Ermangelung eines Empfängers wieder sinken.
Wir werden wohl niemals erfahren, wer mich umgebracht hat, oder?
In stummer Empathie zuckte mein Butler nur mit den Schultern.
Wissen Sie was? Seufzte ich. Ich habe die Nase voll von Morden und Krimis. Ich sattle um auf humoristische Geschichten. Nächstes Jahr laden wir die Crème de la Crème der literarischen Spaßvögel ein. Begleiten Sie mich in die Bibliothek. Wir stellen gleich eine Liste auf, wer die erfolgreichsten lustigen Bücher aller Zeiten geschrieben hat, und entwerfen die Einladungen.
Das war Mord to go von Olaf Fritsche. Mehr tödliche Geschichten unter mordtogo.de und überall, wo es Podcasts gibt.